Ja, das ist doch toll, wenn man mit so einem Gott, mit so einem Jesus Beziehung haben darf, wenn man den kennt, wenn man mit so einem Jesus gemeinsam durchs Leben gehen kann, der, wo alles für einen gemacht hat, der für alles bezahlt hat. Und um das soll es auch gehen, um Beziehungen, um die Beziehung, um die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Nicht die mit deinen Eltern oder mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Die sind natürlich auch alle wichtig. Aber es soll um Jesus gehen. Und wie könnte so eine Beziehung aussehen mit Jesus? Und vor allem, wie komme ich zu so einer Beziehung zu Jesus? Viele Christen sagen ja, sie gehen mit Jesus durchs Leben. Aber wie genau sieht es aus? So eine Beziehung zu Jesus, das ist ja was Lebendiges. Das ist immer in Bewegung. Das ist in jeder Ehe mit den Kindern, das ist heute mal so, dann wieder so. Wegen dem ist das auch schwierig zu erklären. Aber auf der anderen Seite lässt es auch wieder Freiheiten offen, weil es kein festes Schema gibt, wie die Beziehung sein muss zu Jesus. Aber es gibt grundlegende Punkte. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie spazieren gehe, dann laufe ich am liebsten, wenn das möglich ist, neben meiner Frau. Und die eine Kinder, die rennen vorne draus und die kleinere kommt halt hinterher. Und ja, dann muss man halt gleichzeitig ein bisschen gucken, dass die Vorderen nicht irgendwo zu weit sind oder mal falsch abbiegen. Und auf die Hintere muss man auch noch gucken, dass die nicht die Lust noch verlieren am Laufen. Und dann muss man sie ein bisschen aufmuntern. Oder sie dann einfach sich mit irgendwas beschäftigen, was man gerade so auf dem Weg gefunden hat. Und dann muss man halt warten. Und wie hätte das Jesus am liebsten? Ich denke, er hätte am liebsten neben mir laufen und dann könnte ich mit ihm und Jesus könnte mit mir reden über alles Mögliche. Aber was macht der Klaus? Wenn es ihm gut geht und wenn er denkt, er hat es im Griff? Genau, wie die großen Kinder. Hör, vorne weg. Jesus, komm, komm. Ich hab was, ich mach was. So wie die Jünger von Jesus, oder? Der Petrus, Paulus, auch immer vorne draus. Und wie oft hat Jesus seine Jünger auch mal ein bisschen ausbremsen müssen? Und dann gibt's wieder Situationen im Leben, da wird man langsamer. Da ist man auf einmal hinter Jesus. So wie die kleineren Kinder von uns. Dann verzettelt man sich in irgendwas, im Alltag, im Geschäft und verliert Jesus ein bisschen aus dem Blick. Oder man ist schwach oder krank und dann kann man einfach nicht mehr so. Aber Jesus, er verliert dich nicht aus dem Blick. Im Hosea 11, 1 bis 4, da ist sogar so, Jesus verliert dich nicht aus dem Blick, sogar wenn wir falsche Dinge tun. Und da geht es um Israel. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Aber je mehr ich sie rief, desto mehr gingen sie von mir hinweg. Sie opfern den Balen und räuchern den Bildern. Und ich war es doch, der Ephraim gehen gelehrt hat, der sie auf die Arme genommen hat. Aber sie wollten es nicht erkennen, dass ich sie heilte. Sie an mich zog, mit Banden der Huld, mit Seilen der Liebe. Also auch wenn wir sündigen, falsche Dinge tun, Jesus zieht uns mit Seilen der Liebe. Aber wie kann ich jetzt in diese Beziehung zu Jesus hineinkomme. Wie fängt es an? Und ich will das mal versuchen, anhand von meiner OP zu erklären. Es wissen vielleicht noch nicht alle. Ich bin vor 2 Wochen am Leisterbruch operiert geworden. Und also war jetzt nichts Akutes, war auch nichts Gefährliches dabei. Aber auch ein Leisterbruch kann mal Schmerzen machen und dann wird's gefährlich und braucht's im schlimmsten Fall sogar eine Notoperation. Aber wie gesagt, bei mir, ich war beim Hausarzt, normale Routinekontrolle, und der hat den Verdacht geäußert, ich hätte einen Nabelbruch. Ich soll mal gucken lassen, dann habe ich bei 2 weiteren Ärzte denen das dann bestätigt und haben dann sogar gesagt, also es ist ein kleiner Nabelbruch und noch auf beide Seiten ein leichter Bruch. Aber wie gesagt, ich habe ja nichts gemerkt, habe keine Schmerzen gehabt, aber die Brüche, die waren da. Und mit der Sünde ist es genauso. Wenn du Jesus noch nicht kennst, du merkst ja gar nicht, dass du sündigst oder denkst dir nichts dabei. Und weh tut dir ja auch nichts, wenn du sündigst. Aber dann kann es sein, kommst du irgendwo mit Menschen in Begegnung und machst Bekanntschaft mit denen, die erzählen dir was vom Gott, von Jesus und von Sünde und dass das nicht so gut ist. Und du hörst dir das ein paar Mal an, vielleicht auch 1-2 Mal, noch durch andere, wo das bestätigt. Und dann ist es vielleicht wie mit meinem Bruch. Ha, gut, dann sollte ich vielleicht was machen. Körperlich, wie auch jetzt im Geistigen mit Jesus kennenlernen. Dann war dann im Krankenhaus mal ein Tag zur Voruntersuchung und mit Gesprächen, wie so OP abläuft. Und ein paar Tage später kommt man dann wieder hin und dann wird man vorbereitet für die OP. Und da kommen da auch andere Patienten. Das ist ja nicht nur ich, das sind ja noch mehrere. Und es war aber immer wieder das Gleiche, was man da so mitkriegt, was man zu hören kriegt. Zuerst mal alles ausziehen im Krankenhaus und dann kriegt man von denen so ein Hemdle und ein Hösle. Dann muss man den ganzen Schmuck ablegen. Also auch die Ringe, Hochzeitsringe, muss alles weg. Wenn keine eigenen Zähne da sind, die müssen auch raus, dass man die nicht verschluckt, dass die nicht der Hals runterrutscht, wenn man in der Narkose ist. Und je nachdem, wo man operiert wird, da wird man halt rasiert, das muss weg. Da gibt's gar keine Frage von der Krankenschwester. Die fragen nicht so oder so, das kommt weg und fertig. Das muss so sein, dass eine reibungslose OP gewährleistet ist. Und wenn du dich zu Jesus bekehrst, wenn du ihm näher kommen willst, dann ist es auch so. Ich meine, vor Jesus ist sowieso jeder total entblößt. Er kennt dich durch und durch. Du kannst ihm und du brauchst ihm auch gar nichts vormachen. Weil er kennt dich. Du kennst ihn noch nicht, aber er kennt dich. Und was nicht echt ist, was an dir nicht echt ist, Schmuck, egal was, das muss weg. Das braucht man in der Gegenwart von Jesus nicht. Ja, dann geht's weiter. Dann wirst du mit dem Bett, du liegst dann im Bett drin, im Krankenhaus, wirst Richtung OP-Saal geschoben. Und im Vorraum, da wird man noch an alles angeschlossen. EKG, Blutdruck, wird ein Zugang gelegt, dass die was spritzen können, je nachdem. Und es ist dann auch noch der letzte Moment, wo man sich noch bewusst mit dem Pflegepersonal noch unterhalten kann, bis dann die Narkoseärzte noch reinkommen. Die schwätzen dann nur noch kurz mit dir. Du siehst, du liegst im Bett, du siehst vor dir die Türe. Du weißt, da dahinter ist der OP-Saal. Aber wie sich die Tür dann öffnet, ein paar Sekunden später, das kriegst du dann gar nicht mehr mit. Du kriegst die Narkose und dann geht die Türe auf und du kommst in den OP-Saal rein. Aber wie gesagt, da kriege ich nichts mehr mit. Und bei der Bekehrung ist so, die Verantwortung des Menschen besteht darin, sich zu bekehren. Die Bekehrung ist die menschliche Seite der Errettung. Niemand wird automatisch gerettet. Gott erwartet von uns, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden. Was dann bei der Bekehrung im Himmel geschieht oder wie das dort aussieht, das bleibt fürs menschliche Auge auch unsichtbar. So wie die eigentliche OP. Daher gibt's gar keine andere Möglichkeit. Eine OP, die läuft so und so ab. Ich bin in der Narkose, ich krieg mir nichts mit. Wegen dem gibt's Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nur mit Jesus wirst du gerettet. Nur mit Jesus. Und dieser Vers, der hat für mich nochmal ein stärkeres Gewicht gewonnen, wo wir mit der Familie im Urlaub waren, waren wir auf einem Langstreckeflug und wollten heimfliegen. Und die Langstreckeflüge, die sind ja immer voll, die werden ja eher übergebucht, wie dass eher einer zu wenig mitfliegt. Und in den größeren ist so wie hier, 3 Plätze, 6 und wieder 3. Und wir sind in der Mitte geguckt, auf so einer 6er-Reihe, zu viert, aber auf 3 Plätze, weil Kinder unter 2 Jahre sitzen auf dem Schoß. Und am anderen Ende, auf der linken Seite von der 6er-Reihe, da war auch nochmal eine Mutter, die hat auch ein Kind auf dem Schoß gehabt. Und naja, das wird ja ein unterhaltsamer Rückflug. Und dann kam kurz vorm Start, kommt eine Stewardess vorbei, dann kommt der zweite vorbei und dann sagt die, das geht hier so nicht. Ein großes Problem haben wir jetzt. Weil in so einer 6er-Reihe gibt es nur 7 Sauerstoffmasken. Wenn im Flugzeug Sauerstoff ausgeht, dann gibt es so also eine Maske, wo ihr noch so runterkommt. Und dann gibt es in der 6er-Reihe nur 7. Also praktisch, es kann nur eine Frau ein Kind auf dem Schoß mitnehmen. Jetzt sind die natürlich ins Rennen gekommen. Einer muss weg. Gut, wir waren zu viert. Dann ist es ein wenig schwieriger. Also hat die andere Frau weg müssen. Und vor allem, jemand anders hat ja kommen müssen. Aber wer geht gern weg, wenn du mit deiner Frau im Flieger sitzt? Du musst ja neben ihr sitzen bleiben. Und dann ging das schon einige Minuten. Ich habe dann zu einer Stewardess noch gesagt, ist doch nicht schlimm. Im Notfall, dann nehme ich halt meine Sauerstoffmaske und du ein bisschen abwechseln mit dem Kind oder mit der Frau und das kriege ich mir nach. Und die Stewardess, die sagt dann, im Notfall wechselt hier niemand ab. Da guckt jeder, dass er seine Sauerstoffmaske hat und um sein eigenes Überleben kämpft. Da ist nichts mit, ich mach mal was Gutes. Ja, okay. Auf jeden Fall ist dann die andere Mutter mit ihrem Kind weg und da ist ein großer Mann dahergekommen, also ein richtig großer, mit langen Füßen. Der hat extra für sich einen Platz reserviert, wo er mehr Platz hat, wo er sich ausstrecken kann. Und er hat trotzdem müssen kommen. Er hat sich der Sicherheit wegen beugen müssen und saß dann natürlich ganz verärgert neben uns. Aber ohne das fliegt der Flieger nicht los. Und wenn jetzt, solange alles gut ist, da fragt ja niemand nach dem Sauerstoff. Solange es uns gut geht, hier drin jetzt nicht, aber draußen, da fragt ja niemand nach Gott. Aber wenn der Notfall kommt, und es gibt nur diese eine Möglichkeit, es gibt nur Jesus im Notfall, dann Jeder Mensch, jeder Passagier braucht seine eigene Verbindung zum Sauerstoff, die Beziehung zu Jesus im Notfall, sonst geht's einfach nicht. Und es spielt dann auch keine Rolle, in welcher Gemeinde du bist oder mit was für Menschen du zusammen bist. Bei den 12 Jünger, da gab's auch Reibungspunkte. Zum Beispiel beim Petrus und beim Johannes. Der Petrus, der hat ja immer ein bisschen Rivalität gehabt mit dem Johannes. Petrus wollte Jesus seine Liebe immer beweisen. Und es war im Johannes 21, ab 15, Vers 15, wo Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Und beim dritten Mal war er Petrus betrübt und sagt zu ihm, Herr, du weißt alles, du siehst, dass ich dich lieb habe. Und dann macht Petrus ab Vers 20 genau das, was ich auch manchmal mache. Man guckt, was machen andere. Wie lebst du mit Jesus? Wieso geht's dir so gut? Ah, mir geht's ein bisschen besser wie dir. Als Petrus sich umwandte, sieht er den Jünger nachfolgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Mahle sich an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als nun Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus, Herr, was wird aber aus diesem? Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Dann verbreitete sich die Rede unter den Brüdern. Es geht ja immer schnell, dass sich irgendwas verbreitet. Dass jener Jünger nicht sterbe. Aber Jesus hatte zu ihm nicht gesagt, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Ja, jeder hat seine Beziehung zu Jesus. Eine reine Beziehung zu Jesus. Und die ist lebendig. Die bleibt lebendig. Und zum Schluss noch aus Sprüche 11, Vers 4. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes. Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Dem Frommen ebnet seine Gerechtigkeit den Weg. Der Böse kommt durch seine Bosheit zu Fall. Ich wünsche auch mir, dass die Beziehung zu Jesus immer tiefer wird. Die kann nie tief genug sein. Und mir wird die tiefste Tiefe auch nie erreichen, dass die Beziehung da ist. Aber ich bin auch noch auf dem Weg, die Beziehung zu leben, Jesus richtig kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und er tut wirklich Wunder. Er hilft bei einfachen Sachen, wie beim Arthur, beim Zahnarzt, wie beim Orthopäde, wenn er Knie nicht mehr richtig tut. Überall gibt's Wunder. Amen.